Ja, das war ein sehr bewegender Text, oder? Ja, danke. Dolores hat diesen Text gefunden und mich darauf aufmerksam gemacht und mir den Link geschickt. Und ja, ich bin sehr froh darüber, weil das, was wir da eben gehört haben, das trifft genau das, was Gott mir für heute aufs Herz gelegt hat, für die Predigt. Es geht heute um das Thema verlorene Liebe. Gott ist die Liebe. Er hat uns schon immer geliebt. Und mit Jesus kommt diese göttliche Liebe in unser Leben, in unser Herz hinein und will uns ganz erfüllen. Und das hat seine Auswirkungen. Weil wenn wir mit Jesus in Beziehung sind, wenn wir uns von ihm lieben lassen, da passiert etwas. Weil Gottes Liebe in uns Raum gewinnt. Und das wirkt sich aus in unserer Beziehung zu Gott, in der Beziehung zu uns selbst, in der Beziehung zu anderen Menschen, weil wir all diese Beziehungen plötzlich mit den Augen der Liebe sehen. Und weil wir dadurch anders mit Gott, mit uns selbst und mit anderen umgehen. Jesus bezeichnet sich selbst ja als Licht der Welt. Und seine Gemeinde auch eben, zu seiner Gemeinde sagt er auch, ihr seid das Licht der Welt, weil die Gemeinde, das ist der Ort, durch den Jesus mit seinem Licht hindurchscheinen will in diese Welt hinein. Wir haben also das Vorrecht, von Gottes Liebe erfüllt, andere Menschen mit dieser Liebe in Berührung zu bringen, die wir selbst erfahren. Wir dürfen Menschen Jesus vorstellen, den Befreier, der ihnen mit sich selbst Zukunft schenkt und Hoffnung und Leben in Fülle. Und dieses überströmende Leben, das entfaltet sich mit Jesus und das hinterlässt überall seine Segensspuren. Und als Gemeinde Jesu dürfen wir diesem neuen Leben Raum geben, dass es eben aufwachsen kann, dass es sich entfalten kann, dass es aufblühen kann. Und wir dürfen einander helfen und ermutigen und anspornen. Wir dürfen gemeinsam an Jesus dranbleiben. Wir dürfen seine Botschaft weitertragen und in dieser Freiheit leben der geliebten und erlösten Kinder Gottes. Und in dieser Freiheit dürfen wir auch anderen Menschen begegnen. Wir dürfen mit unserem Herrn in Bewegung sein und Hoffnung verbreiten in einer Welt, die Hoffnung dringend nötig hat. Ja, aber was, wenn dem gar nicht so ist? Wenn die Liebe erkaltet, wenn sie sich verflüchtigt oder wenn sie vielleicht noch gar nicht wirklich in unserem Leben landen konnte. Welche Auswirkungen das haben kann, das haben wir eben gehört. Und vielleicht kennst du selbst auch solche Menschen, die sich enttäuscht von einer Gemeinde zurückgezogen haben, weil ihnen dort vieles entgegengebracht wurde, aber keine Liebe. Und das gibt es ja. Menschen lernen Jesus kennen, kommen in eine Gemeinde oder umgekehrt, sie haben schon Kontakt zu einer Gemeinde, sie leben in einer Gemeinde und finden dort zu Jesus. Halleluja! Großartig! Aber dann erleben sie die Gemeinde gar nicht als einen Ort, an dem sie angenommen sind, an dem dieses neue Leben sich entfalten kann, sondern als einen Ort, an dem sie unterdrückt werden, bevormundet, kritisiert, verurteilt, beschämt, klein gehalten, eingeengt. Ein Ort, an dem Angst regiert, an dem kritische Fragen gar nicht zugelassen werden. Menschen vielleicht übergriffig werden und ihre Macht missbrauchen. Ja, und dann? Dann ziehen sie sich zurück von der Gemeinde und das ist das Tragische, oft auch von Jesus. Weil sie sind verletzt und sie sind enttäuscht und durcheinander. Weil das, was sie in der Gemeinde hören, über den Jesus, der die Menschen bedingungslos liebt, und das, was sie dann in dieser Gemeinde erleben, das passt überhaupt nicht zusammen. Und im letzten Jahr und auch kürzlich wieder sind mir im Internet Videos begegnet, Ja, die machen mich total betroffen. Und da schildern Menschen, wie bedrückend sie ihre Zeit in einer christlichen, da ging es um evangelikale Gemeinden, erlebt haben. Ja, und wie sie es dann geschafft haben, dort auszusteigen. Und wie sie Unterstützung gefunden haben. Und wie Menschen ihnen jetzt helfen, damit sie in ihrem Leben ohne Gemeinde und ohne den christlichen Glauben Fuß fassen können. Und manche haben erzählt, dass sie es so befreiend fanden, dass sie mit Gemeinde und Gott nichts mehr am Hut haben und sie hoffen, dass sie irgendwann diese Zeit ganz hinter sich lassen können. Und ich denke, ey, wie kann das sein? Da lernen Menschen Jesus Christus kennen, den Befreier, den Lebensspender, den Retter und den, der sie wie kein Zweiter liebt und sie wirklich mit seiner Liebe und seiner Gnade überschütten will. Und dann werden sie dermaßen in einer lieblosen Gemeinde unterdrückt und fühlen sich so gefangen, dass sie keinen anderen Ausweg sehen, als der Gemeinde und vielleicht eben auch Jesus den Rücken zu kehren. Ich sage nicht, die Ortsgemeinde trägt in jedem Fall Verantwortung für jeden aus ihrer Mitte, der sich von Jesus abwendet. Weil manchmal wenden sich Menschen auch von Jesus ab, weil sie sich an ihm ärgern, weil er ihnen nicht gibt, was sie sich wünschen, weil sie sich das mit dem Glauben anders vorgestellt haben, weil sie merken, oh, Nachfolge kostet doch mehr, als ich bereit bin zu investieren. Aber offensichtlich gibt es doch auch eine ganze Reihe von Menschen, denen in einer Gemeinde so lieblos begegnet wird und die so tiefe Wunden davon tragen, dass sie mit dem christlichen Glauben erst einmal durch sind. Vielleicht für immer. Ist das nicht eine furchtbare Vorstellung? Wir möchten Menschen mit der Liebe Gottes in Berührung bringen, ihnen Jesus Christus nahe bringen, den Retter, möchten ihnen helfen, in der Beziehung zu diesem wunderbaren Herrn zu wachsen, in seiner Fülle zu leben. Doch statt mit ihnen so diesen Weg zu Jesus hinzugehen und ihnen den Weg zu Jesus zu ebnen, legen wir ihnen Steine in den Weg, werfen ihnen vielleicht noch Knüppel zwischen die Beine, treiben Menschen von Jesus weg, statt dass wir sie zu ihm hinlieben. Das kann passieren und ehrlich, ich fürchte, das passiert nicht nur in diesen kranken Gemeinden, ja, in denen Menschen bewusst unter Druck gesetzt werden, in denen es um menschliche Macht geht. Ich meine, in solchen Gemeinden wundern wir uns ja nicht, wenn Menschen den Glauben verlieren, statt ihn zu finden, oder? Aber das kann auch in Gemeinden passieren, in denen wir wirklich an Jesus dranbleiben wollen und Menschen mit Jesus in Kontakt bringen möchten. Auch da können wir so vernagelt sein von unserer Sicht der Dinge, so fixiert in unserer Spur, so überzeugt von unserer Sicht der Dinge. Wir können rechthaberisch werden, so sehr, dass wir gar nicht mehr mitbekommen, wie sehr wir andere Menschen damit verletzen, sie vielleicht in tiefe Glaubenszweifel stürzen. Und diese Gefahr besteht, und ich denke, sie besteht dann, wenn unsere Liebe zu Jesus erkaltet. Weil dann wird's lieblos. Dann wird's zwanghaft und verkrampft. Wir versuchen aus eigener Kraft voranzukommen. Und dann wird geschoben und gezerrt, manipuliert und angetrieben. Die Angst wächst. Freude, Frieden, Freiheit gehen verloren. Wenn die erste Liebe, diese vertrauensvolle Hingabe zu Jesus, wenn die uns verloren geht, wenn wir sie verlassen, dann hat das gravierende Folgen für uns und für die Menschen um uns her. Jesus, die Liebe in Person, will nicht, dass das geschieht, sondern wir sind dazu berufen, dass wir in der Liebe Jesu bleiben. Und wie wichtig Jesus das ist, das wird unter anderem in einem dieser Briefe deutlich an die Gemeinden in der Offenbarung. Und ich habe euch heute diesen Brief mitgebracht an die Gemeinde in Ephesus. Also in der Offenbarung gibt es ja diese 7 Briefe an verschiedene Gemeinden in der Provinz Asien. Da gab es natürlich noch mehrere Gemeinden, das ist nur eine Auswahl. 7 ist ja auch die Zahl der Vollkommenheit. Also da dürfen sich alle Gemeinden wirklich mit angesprochen fühlen. Und Jesus lobt diese Gemeinden für ihre guten Eigenschaften und er warnt sie vor Fehlern. Und die Struktur dieser Briefe in der Offenbarung, die ist immer gleich. Vom Inhalt her sind sie aber unterschiedlich, weil je nachdem, an welche Gemeinde sie sich richten und wie die Situation, wie das Umfeld, wie das in dieser Gemeinde eben war. Und in diesem Brief an Ephesus, da geht es eben um diese erste Liebe. Ephesus, das war eine der größten Städte des römischen Weltreiches, hatte so ungefähr damals 250.000 Einwohner, einen bedeutenden Seehafen. Und die Stadt, die war religiöses Zentrum. Es gab dort diesen großen Tempel der heidnischen Göttin Artemis. Das war ja eins der 7 Weltwunder der Antike. Und Ephesus war eine Hochburg des Okkultismus. Bekannt war Ephesus für diese Briefe aus Ephesus. Das waren so Amulette mit Zaubersprüchen. Und die sollten für die Träger dieser Amulette Sicherheit und Hilfe und Glück und Reichtum und so garantieren. Und von überall her kamen Menschen, um sich diese Amulette zu kaufen. Dass in Ephesus eine christliche Gemeinde entstehen konnte, das war für die Mächte der Finsternis eine gewaltige Niederlage. Und nicht nur das. Etliche Christen haben dann vor der Gemeinde bekannt, dass sie sich auf okkulte Praktiken eingelassen hatten und sie haben ihre Zauberbücher gebracht und haben diese öffentlich verbrannt. Die Botschaft von Jesus Christus hat sich weiter ausgebreitet und gewann immer mehr an Einfluss. Und das schmeckte natürlich längst nicht jedem in Ephesus. Es gab ja auch viele, die haben von diesem Tempelkult und vom Okkultismus gelebt. Die haben damit ihre Geschäfte gemacht. Also das mal so zum Background dieser bedeutenden Gemeinde, die sich schon bald zu einem Knotenpunkt der Mission unter nichtjüdischen Völkern entwickelt hat. Ja, und jetzt schauen wir mal, was Jesus dieser Gemeinde zu sagen hat. Ich lese Offenbarung 2, die Verse 1 bis 7 nach der neuen Genfer Übersetzung. Schreibe an den Engel der Gemeinde in Ephesus. Der, der die 7 Sterne in seiner rechten Hand hält und zwischen den 7 goldenen Leuchtern umhergeht, lässt der Gemeinde sagen, ich weiß, wie du lebst und was du tust. Ich kenne deinen unermüdlichen Einsatz und deine Ausdauer. Ich weiß auch, dass du niemand in deiner Mitte duldest, der Böses tut und dass du die geprüft und als Lügner entlarvt hast, die behaupten, Apostel zu sein und es gar nicht sind. Ja, du hast Ausdauer bewiesen und du hast um meines Namens willen viel ausgehalten, ohne dich entmutigen zu lassen. Doch einen Vorwurf muss ich dir machen. Du liebst mich nicht mehr so wie am Anfang. Erinnerst du dich nicht, wie es damals war? Wie weit hast du dich davon entfernt? Kehr um und handle wieder so wie am Anfang. Wenn du nicht umkehrst, werde ich mich gegen dich wenden und deinen Leuchter von seinem Platz stoßen. Eins allerdings muss ich anerkennen. Du verabscheust die Praktiken der Nikolaiten genauso wie ich. Wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, werde ich vom Baum des Lebens zu essen geben, der im Paradies Gottes steht. Ephesus, eine Gemeinde, in der es wirklich ganz viel Gutes zu entdecken gibt. Und Jesus sieht das und er würdigt es auch. Er wischt es jetzt also nicht vom Tisch, als wäre das alles nichts wert.
Jesus benennt das. Und wenn ihr euch die anderen Briefe in der Offenbarung anschaut, dann werdet ihr feststellen, dass Jesus es generell so tut. Also wo es etwas Gutes zu entdecken gibt, da benennt Jesus das und da würdigt er es auch. Das ist Jesu Art. Das ist Ausdruck seines Wesens, weil Jesus liebt seine Gemeinde und er kennt sie. Er weiß auch, in welchem Umfeld die einzelnen Gemeinden damals wie heute leben und unter welchen Umständen sie auch seine Botschaft weitertragen. Er weiß, mit welchen Schwierigkeiten jede einzelne Gemeinde zu kämpfen hat und wie sie damit umgeht. Jesus sieht das alles. Er weiß, wie die unterschiedlichen Ortsgemeinden ticken. Und er sagt ihnen liebend gerne, was er Gutes an ihnen entdeckt und worüber er sich freut. Und bei den Ephesern, da gibt es hier wirklich so einiges. Also da hat man ja wirklich den Eindruck, Jesus sprudelt jetzt erstmal hier so richtig über. Also, die Epheser, die sind wahnsinnig engagiert, die setzen sich ein und die arbeiten wirklich hart und viel und die bleiben auch dran. Die knicken nicht ein, nur weil jetzt Widerstände da sind. Sie sind wirklich beharrlich und sie lassen sich nicht entmutigen. Da ist eine richtig große Widerstandskraft, die diese Gemeinde auszeichnet. Sie halten in einem christusfeindlichen Umfeld, halten sie an Jesus fest. Und die Gemeinde, die hat auch eine gute geistliche Urteilsfähigkeit. Also sie nimmt auch ihre Verantwortung wahr. Die prüfen, was gesagt wird. Und sie erkennen auch, wo ihr Lehren verbreitet werden. Und sie dulden das nicht in ihrer Gemeinde, sondern sie entlarven das. Und sie stellen sich klar und konsequent dagegen. Und Jesus äußert jetzt sogar noch extra seine große Anerkennung darüber, dass die Gemeinde sich gegen die Nikolaiten stellt. Das war so eine Gruppe, über die wird in der Bibel gar nicht so viel gesagt, aber klar ist, dass das wohl eine Sekte war, die da in ihrer Lehre und in ihren Praktiken Irrwege gegangen ist und die so heidnische Kulte und Bräuche mit den christlichen Werten und Aussagen verwursteln wollte. Und die wollten in den christlichen Gemeinden Einfluss nehmen. Das haben sie in Ephesus vergeblich versucht. Da hat man wirklich klar gesagt, nee, also hier nicht. Und die Gemeinde, die hält wirklich an dieser Botschaft von Jesus Christus, an dieser klaren und eindeutigen Botschaft fest. Also soweit alles top, alles top. Aber, und jetzt kommt eben das große Aber. Jesus sieht noch etwas anderes. Eine Entwicklung, die alles andere als gut ist. Obwohl so viel Positives in der Gemeinde da ist, wirklich so viel Potenzial, so viel, was gut läuft, aber da gibt es den einen Punkt und das droht alles zu zerstören. Und auch das spricht Jesus offen an. Gerade weil er die Gemeinde liebt, weil er ihr helfen und weil er sie schützen und wieder an sein Herz heranziehen will. Doch einen Vorwurf muss ich dir machen, sagt Jesus. Du liebst mich nicht mehr so wie am Anfang. Sie haben die erste Liebe verloren. Ihre Herzen brennen nicht mehr so für Jesus, wie sie es einmal getan haben. Früher waren sie von Jesu Liebe durchflutet, aber jetzt nicht mehr. Diese tiefe, umfassende Liebe zu Jesus Christus, die wirklich das gesamte Leben prägt, die ist ihnen verloren gegangen. Und das macht Jesus richtig Kummer. 35 Jahre zuvor hebt der Apostel Paulus in einem Brief an die Gemeinde in Ephesus gerade diese große Liebe noch besonders hervor. Epheser 1, Vers 15, da heißt es, Ich habe gehört, wie beständig euer Glaube an den Herrn Jesus ist und was für eine Liebe ihr allen entgegenbringt, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Wegen all dem kann ich nicht anders, als Gott immer wieder für euch zu danken. Sie haben ihren Herrn geliebt, mit ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit ihrer ganzen Kraft. Die Liebe zu Jesus, die Hingabe zu ihm hat sich in all ihren Lebensbereichen und in jedem Bereich der Gemeinde ausgewirkt. Und 35 Jahre später, da tun sie immer noch ganz viel. Da sind sie immer noch engagiert, da setzen sie sich ein, da beweisen sie Ausdauer, sie bewahren die Reinheit der Lehre, sie dienen Gott, sie dienen anderen Menschen, aber sie haben die erste Liebe verlassen. Ihre Arme, ihre Beine, ihr Kopf, ihre Manpower, all das stellen sie Jesus noch zur Verfügung, aber nicht mehr ihre Herzen. Jedenfalls nicht mehr so wie am Anfang. Dabei ist die Liebe doch das Wichtigste. Was ich bezeichnend finde, ach, sowas fällt mir ja immer auf, ne? Also, da haben wir diesen Brief hier in der Offenbarung an die Gemeinde in Ephesus und der hat 7 Verse. Und in ganz vielen dieser 7 Verse wird super viel Gutes gesagt. Der Verlust der Liebe, der wird in Vers 4, also genau in der Mitte des Briefes beklagt. In der Mitte, im Kern, geht es um die Liebe. Und ich gebe zu, wäre die Platzierung dieses Verses jetzt mein einziges Argument für die Liebe, wäre das ein bisschen wenig. Aber die Bibel macht an so vielen Stellen deutlich, dass es im christlichen Glauben um die Liebe geht und dass die Liebe die zentrale Rolle spielt. Und wie sollte es auch anders sein? Wir leben mit einem Gott, dessen ganzes Wesen Liebe ist. Ein Gott, der die Welt so sehr liebt, dass er seinen eigenen Sohn opfert. Ein Gott, der die Welt mit sich selbst versöhnt. Der uns Menschen, die wir seine Liebe so oft mit Füßen treten, immer wieder nachgeht. In Liebe und Geduld. Der immer noch und immer wieder um unsere Herzen wirbt. Wie sollte dieser Gott die Liebe gering achten? In 1. Korinther 12 spricht Paulus ja so über verschiedene Gaben und Aufgaben in der Gemeinde. Und er vergleicht die Gemeinde dort mit einem menschlichen Körper, in dem die einzelnen Körperteile unterschiedliche Funktionen haben. Und jedes Körperteil ist wichtig und alles hängt zusammen. So wie auch in der Gemeinde jeder wichtig ist und alles zusammenhängt. Und zum Schluss dieser Ausführungen sagt Paulus, und jetzt zeige ich euch einen Weg, der weit über das alles hinausführt. Und dann geht's weiter, Kapitel 13. Wenn ich in Sprachen rede, die von Gott eingegeben sind, in irdischen Sprachen und sogar in der Sprache der Engel, aber keine Liebe habe, bin ich nichts weiter als ein dröhnender Gong und eine lärmende Pauke. Wenn ich prophetische Eingebungen habe, wenn mir alle Geheimnisse enthüllt sind und ich alle Erkenntnisse besitze, wenn mir der Glaube im höchsten nur denkbaren Maß gegeben ist, sodass ich Berge versetzen kann, wenn ich all diese Gaben besitze, aber keine Liebe habe, bin ich nichts. Wenn ich meinen ganzen Besitz an die Armen verteile, wenn ich sogar bereit bin, mein Leben zu opfern und mich bei lebendigem Leib verbrennen zu lassen, aber keine Liebe habe, nützt es mir nichts. Ohne die Liebe ist alles nichts. Da können wir noch so engagiert, so begabt, so belesen, so bemüht sein. Wenn uns die Liebe fehlt, fehlt uns Grundlegendes. Die Liebe, um mal in diesem Bild vom menschlichen Körper zu bleiben, ist, dachte ich, naja, eigentlich wie so ein Knorpelgewebe, ne? An vielen Stellen in unserem Körper haben wir Knorpelgewebe. Das liegt ja so als schützende Schicht zwischen zwei Knochenenden eines Gelenkes. So, und dieses Knorpelgewebe, das sorgt ja jetzt dafür, dass die Knochen da nicht so blöd aneinander reiben, ja, und dass das Gelenk eben beweglich bleibt und geschmeidig in seinen Bewegungen. Und wenn dieses Knorpelgewebe sich abbaut, dann ist das ein echtes Problem, weil das schränkt die Beweglichkeit stark ein und das kann auch sehr, sehr schmerzhaft werden. Und oft bleibt als letzte Möglichkeit dann nur noch irgendwann ein künstliches Gelenk. Und so ähnlich ist das mit der Liebe. Wenn uns die Liebe zu Jesus verloren geht, dann hakt und klemmt und knirscht es an allen Ecken und Enden. Menschliche Machbarkeit tritt an die Stelle vertrauensvoller Jesus-Nachfolge. Der Druck steigt, der Ton wird rauer. Wir werden verkrampfter, wir werden freudloser, liebloser, ungeduldiger. In unserer Beziehung zu Jesus, aber eben auch in der Beziehung zu uns selbst und zu anderen, weil das hängt zusammen. Und Störungen in dem einen Bereich wirken sich unweigerlich auch in den anderen Bereichen aus. Die Liebe zu Gott ist das größte Gebot. Und aus dieser Liebe zu Gott resultiert dann auch die Liebe zum Nächsten. Und wenn wir diese Liebe verlassen, wenn wir zulassen, dass die sich abbaut, wie so ein Knorpelgewebe, das verschwindet, dann schaffen wir Raum für die Furcht. Und dann ist sie wieder da, die Angst, die Kontrolle zu verlieren, zu kurz zu kommen, Einfluss zu verlieren, nicht gesehen, nicht gehört, nicht anerkannt zu werden und so weiter. Und dann sind wir getrieben von Furcht. Und wir werden alles dran setzen, dass wir, jeder für sich, unser eigenes kleines Königreich aufbauen und verteidigen. Und dann werden wir mit harten Bandagen kämpfen. Knochen wird auf Knochen krachen und es wird schmerzhaft und verletzend. Wollen wir so leben? Nein. Genau. Dankeschön, Dankeschön. Nicht wirklich, ne? Das ist ja auch nicht das Leben, zu dem wir berufen sind. Unser Leben soll nicht von Angst getrieben sein, sondern von der Liebe erfüllt und bestimmt. Wo die Liebe regiert, heißt es in 1. Johannes 4, Vers 18, hat die Angst keinen Platz. Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Gott ist die Liebe und er will in einer Liebesbeziehung mit uns leben. Nur in dieser intimen Beziehung, verwurzelt in dieser Liebe, kann sich Leben entfalten. Und das ist, was Jesus jetzt dieser Gemeinde in Ephesus sagt. Widerstandskraft, ja. Geistliches Prüfen, ja. Beurteilen der Sachlage, gucken, lässt sich das im Lichte der Bibel aufrechterhalten, was da gesagt wird. Ja, Stellung beziehen, ja, sich nicht verbiegen, ja, klare Botschaft weitergeben, ja, Gottesfeindliches und Lüge entlarven, ja, alles wichtig, alles gut und ihr macht das wirklich gut. Aber ohne die Liebe ist das alles nichts wert. Ohne die Liebe wird all eure Arbeit und all eure Mühe vergeblich sein. Wie schaut es aus mit deiner Liebe zu Jesus? Brennt dein Herz für ihn oder bist du gerade vielleicht ziemlich abgelöscht? Vielleicht ist die Flamme der Liebe unter Sorgen erstickt. Vielleicht untergegangen in all der Hektik und Betriebsamkeit. Ausgepustet vom rauen Wind des Lebens, das sich anders entwickelt hat, als du es dir gewünscht hast. Abgelöscht von den vielen kalten Duschen, die du in der Gemeinde und in deinem Dienst für Jesus schon abbekommen hast. Möglicherweise kannst du aber auch gar nicht so richtig verstehen, wovon Jesus hier spricht. Erste Liebe, Liebe wie am Anfang, ja, was soll das sein? Vielleicht hast du das noch nie so erlebt, das kann sein. Weil wir können schon eine ganze Weile mit Jesus unterwegs sein und es kann sein, dass wir diese Liebe, von der er hier spricht, erst später entdecken. Erste Liebe kann auch eine späte Liebe sein. Bei mir war das so. Ich bin vor fast 38 Jahren zum Glauben an Jesus gekommen. Aber diese erste Liebe, die ist mir vielleicht seit, weiß ich nicht, rund 20 Jahren oder so vertraut. Ich meine, ich habe Jesus auch vorher schon geliebt und er mich ja sowieso. Aber mein Glaube war damals auch sehr angstbesetzt. Und diese Tiefe, diese alles verändernde Liebe zu Jesus, die ist erst später in mir gewachsen, je mehr ich mich nach ihr gesehnt und gefragt habe. Diese Liebe, die mich erfüllt und die dazu führt, dass ich wirklich die Kontrolle abgebe und mich vertrauensvoll in Jesu Arme werfe, die den Wunsch in mir weckt, ihm wirklich jede Tür meines Herzens zu öffnen und ihn auch an meine Wunden heranzulassen. Und jetzt genieße ich das so sehr, mit Jesus auf diese Weise unterwegs zu sein. Aber das ist ja kein Selbstläufer. Diese Liebe kann auch wieder erkalten. Und das wird sie auch, wenn ich ihr keine neue Nahrung gebe. Das ist wie bei so einem Lagerfeuer. Wenn du da nicht Holz nachlegst, dann wird es irgendwann verlöschen und zurück bleibt einfach nur die Asche. So weit will ich es nicht kommen lassen. Weil ich will die wichtigste Beziehung und die größte Liebe meines Lebens doch nicht sich selbst überlassen. Und deshalb pflege ich sie. Erinnerst du dich nicht daran, wie es damals war? Wie weit hast du dich davon entfernt? Kehr um und handle wieder so wie am Anfang. Das sagt Jesus der Gemeinde in Ephesus und allen, die es hören. Hast du dich von Jesus entfernt? Ist dein Herz vielleicht nicht mehr so bei ihm, wie es einmal war? Hast du seiner Liebe in dir noch nie wirklich Raum gegeben? Dann kehr heute zu ihm um. Komm zu Jesus. Bitte ihn, dass er wirklich diese Liebe in dir zu ihm entfacht. Neu oder auch zum ersten Mal. Nimm seine Liebe in dir auf. Lass dich von ihm lieben. Lass dir die Augen öffnen für seine Schönheit. Nimm dir Zeit, wirklich Jesus anzuschauen. Seine Schönheit, seine Pracht, sein Glanz, seine Majestät, seine Gnade, seine Barmherzigkeit, seine Liebe zu dir. Guck dir das an. Lass dir zeigen, was wirklich wichtig ist, damit du nicht in das investierst, was überhaupt keinen Bestand hat, während du vernachlässigst, was Wert für die Ewigkeit hat. Was für immer bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe. Diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Amen. Ich möchte noch beten. Lieber Herr, danke, dass du ein liebender Gott bist. Danke, dass du uns so sehr liebst, dass du wirklich mit uns zusammenleben willst, dass du uns nahe kommst, dass du uns begegnest auf Augenhöhe. Danke, dass du dich selbst hingegeben hast, damit wir mit dir leben können und das Leben führen können, was du schon immer mit uns im Sinn hattest. Danke für deine Gnade, die uns jeden Tag unseres Lebens gilt. Danke, Jesus, dass du unsere Herzen kennst und dass du auch alles weißt, was wir mitmachen in dieser Welt und woran wir leiden. Persönlich als deine Nachfolger, auch als Gemeinde. Danke, dass du weißt, wie unser Umfeld ist. Danke, dass du weißt, ja, wie die Menschen ticken, mit denen wir zu tun haben, wie wir selbst ticken. Und danke, dass du der Herr bist, der all das sieht und weiß, der mit uns leidet und der uns begegnen will und der alles mit uns teilen will. Das, worüber wir uns freuen, das, woran wir leiden, worüber wir traurig sind. Aber danke, dass wir nicht an uns selbst verzweifeln müssen, weil du bist ans Kreuz gegangen, damit wir einen Ort haben, an dem wir schuldlos werden können. Einen Ort haben, an dem wir neu mit dir beginnen können. einen Ort haben, an dem wir uns von dir lieben lassen können und deine Liebe ganz real erfahren können. Danke, Herr, für deine Liebe. Lass uns wirklich in dieser Liebe leben. Zünde das Feuer deiner Liebe, hell in uns an, entfache es. Und danke, dass du siehst, wo nur noch ein kleines Fünkchen ist und dass du bereit und in der Lage bist, das jederzeit wieder neu zu entfachen, wenn wir dich darum bitten. Herr, mach uns zu Menschen, mach uns zu Nachfolgern, mach uns zu einer Gemeinde nach deinem Herzen. Lass deine Liebe tief in uns einsinken und lass sie hindurchstrahlen auf die Menschen um uns her. Und die einzige Antwort auf deine Liebe, die angemessen ist, kann nur sein, dass wir dich lieben und dich anbeten und dir die Ehre geben. Danke, dass du etwas aus uns gemacht hast, dass wir etwas sein dürfen zum Lob deiner Herrlichkeit. Wir geben dir die Ehre. Lob sei dir heute und für alle Zeit. Amen.